Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bestreiten das unüberraschendste Finale der Grand-Slam-Saison 2025. Sie haben beide ihre Halbfinalgegner besiegt und treffen jetzt zum dritten Mal hintereinander aufeinander. Jannik Sinner ist zum ersten Mal seit Novak Djokovic wieder in allen vier Grand-Slams-Finals eines Jahres vertreten und er ist der Jüngste. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben gestern schon vorher darüber gesprochen, beziehungsweise wir haben ja auch schon die ganzen zwei Wochen darüber gesprochen. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sind dem Wettbewerb enteilt. Auch wenn, wir sprechen gleich noch drüber, auch wenn das Match von Jannik Sinner gegen Félix Auger-Aliassime etwas enger war und auch wenn er zwischendurch mal auch gegen Dejan Šapovalov einen Satz verloren hat. So eine Dominanz von nur zwei Spielern, die hatten wir wirklich ganz, ganz selten. Und wir haben die Zeit, als Roger Federer auf die Tour gekommen ist, beziehungsweise als er die Grand Slams dominiert hat und dann 2005, 2006 waren ja seine besten Jahre, da war er der Beste, hat aber immer verschiedene Finalgegner gehabt. Dann kam irgendwann Rafael Nadal und diese Rivalität wurde großartig und dann kamen auch noch Andy Murray und Novak Djokovic dazu und dann zwischendurch Juan Martín del Potro mal mit dabei und Marin Cilic, der 2014 die US Open gewonnen hat. Es waren immer mal ein, zwei Spieler mit dabei, die dann auch noch mit reinkommen konnten und soweit enteilt, habe ich das Gefühl, waren diese zwei, drei, vier damals nicht wie im Moment Alcaraz und Sinner.
Ja, im Moment können wir ein lockeres Olympiatreppchen aufstellen. Eins und zwei wird am Sonntag entschieden. Drei ist Djokovic für die Saison, also für die Grand Slam-Saison. Und um Platz vier und dahinter balgen sie sich ein bisschen. Und ja, ich bin auch am Überlegen. Ich meine, wahrscheinlich ist es irgendwie in den 80er Jahren mal so gewesen oder in Teilen der 90er, dass es teils sehr überragende Spieler gab. Aber jetzt so in den 2000ern, 2010ern, in der Form kann ich mich auch nicht dran erinnern. Es ist natürlich zwischendrin so gewesen, dass zum Beispiel von wenn bei den Big Three dann einer verletzt war, dann haben mal zwei Spieler über eine Phase einer Saison auch überragt. Aber ich glaube, was es hier so besonders macht, ist, dass ja jetzt noch nicht klar ist, wie soll das Ganze aufgebrochen werden. Djokovic kann es nicht aufbrechen. Die Kandidaten, die es könnten, sind nicht gut genug oder nicht fit genug. Was wäre jetzt mit einem Jack Draper gewesen? Ja, und so wirkt das Ganze etwas unausweichlich, wobei ich vermute, es wird nächstes Jahr jetzt keine vier Finals hintereinander zwischen den beiden geben.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil so unberechenbar ist Tennis ja doch noch immer. Aber dennoch ist das, was die beiden im Moment veranstalten, wirklich enorm. Und du hattest vor dem Turnier, hattest du mal gesagt, komm, jetzt machen wir es ein bisschen spannend, jetzt machen wir es ein bisschen abwechslungsreich, als du das getippt hattest mit Ben Shelton zum Beispiel, der ins Finale kommt und dass du gesagt hast, ja, irgendwas müssen wir machen, ansonsten wird es langweilig. Ich habe von der ersten Sekunde an nicht gedacht, dass wir in irgendein anderes Finale als Sinner gegen Alcaraz sehen, es sei denn, einer von beiden würde sich verletzen. Und über eine Verletzung müssen wir vielleicht gleich noch sprechen, aber es ist schon beeindruckend. Drei von vier Finals haben die beiden jetzt bestritten. Nur Alexander Zverev hat bei den Australian Open so ein bisschen den Spoiler gegeben. Und ich weiß noch, wie geschockt Alexander Zverev war, wie chancenlos er nach den Australian Open war. Ich glaube, das kann er inzwischen ganz gut einordnen.
Ja, ist halt die Frage, ob ihm, also er mag es einordnen können, es wird ihm ja natürlich keine Befriedigung geben.
Nee, das nicht, nein. Aber ich glaube, der Schock ist so ein ganz kleines bisschen einem neuen Realismus gewichen.
Genau, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der in seine Persönlichkeit hineinpasst, aber das werden wir sehen über die nächsten Jahre. Also ich meine, das Spannende ist ja wirklich einfach, dass Djokovic als Gradmesser dabei ist. Und Djokovic ist in Grand Slams besserer Spieler als alle anderen, außer den beiden. Ich glaube, das können wir festhalten nach dieser Saison. Und er hat alle anderen relevanten Akteure geschlagen in dieser Saison. Auch Alcaraz hat er einmal geschlagen, aber an sich hat er in den letzten drei Grand-Slam-Turnieren gegen die beiden keine Chance, hat keinen Satz mehr gewonnen. Und wenn es ihm nicht gelingt, dass ihm was einfällt, ja, dann muss unter Umständen wirklich jemand Neues herkommen. Dann muss jemand herkommen, der sich eben noch nicht so die Zähne ausgebissen hat. Und das könnte zum Beispiel ein Jack Draper sein, der ja hier verletzt aufgeben musste. Also jemand, der sich noch nicht die Wunden abgeholt hat von, wie ist es gegen die beiden permanent zu verlieren.
Novak Djokovic hat gesagt, dass er wohl Best of Five nicht mehr mithalten kann mit den beiden. In seiner Pressekonferenz hinterher, dass er über Best of Three es versuchen muss und er glaubt, dass er noch mithalten kann. Da möchte ich ihm zustimmen. Über Best of Five scheint dieses im Moment nicht möglich zu sein. Und das war auch das, was wir über die Big Four gesagt haben, beziehungsweise Big Three oder Big Two, was auch immer, dass man über Best of Three immer mal die Möglichkeit hatte, sie zu besiegen. Über Best of Five war es halt sehr, sehr schwierig. Und das sehen wir im Moment bei Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic, das war gestern das Match, auf das alle geguckt haben, weil jeder hat gedacht, ja, das wären hier drei gute Sätze, drei einfache Sätze von Felix Auger-Aliassime gegen Jannik Sinner, aber da wird nichts passieren. Dass das Interessantere am Ende war, das sehen wir gleich noch. Wir haben das erste Halbfinale gehabt zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic und Novak Djokovic hatte gegen Carlos Alcaraz noch nie auf dem Hartplatz verloren. Gestern war es das erste Mal und es war schon so eigentlich die erste Hinleitung darauf, dass wir vielleicht ein nicht so spannendes Match sehen würden, dass das erste Aufschlagspiel von Novak Djokovic gleich an Carlos Alcaraz ging, der sofort das Break geholt hat und dieses Break dann transportiert hat. Wie Alcaraz aus der Defensive in die Offensive immer wieder gekommen ist, war beeindruckend. Es gab ein paar Highlights von Djokovic im ersten Satz. Da erinnere ich mich an einen Passierball die Linie entlang mit der Rückhand. Die Rückhand-Longline hatte Philipp Kohlschreiber auch bei Sky als Schlag identifiziert, den er häufiger bringen muss. Aber er kommt nie so richtig rein. Und Djokovic kam nicht in die Nähe eines Breaks. Und so gewann Carlos Alcaraz den ersten Satz 6-4. Und man hatte das Gefühl, so richtig nah kommt Djokovic nicht ran.
Ja, ich denke, dem Match muss man eigentlich auch die Sätze 1 und 2 als Paket erzählen. Und der dritte ist dann das Anhängsel, weil sich halt, glaube ich, alles, was möglich war, gezeigt hat in diesen ersten beiden Sätzen. Also du hattest schon gesagt, Djokovic hat direkt das Break abgegeben. Da muss man jetzt natürlich sagen, Alcaraz ist häufig in Matches auch gegen Djokovic oder vielleicht auch gerade gegen Djokovic nervös gestartet, hat ein bisschen überdreht, hat leichte Fehler gemacht, hat ein bisschen mal am Aufschlag gewackelt. Und hier hat er am Anfang genau das gezeigt, was ihn durch die ersten 5 Runden gebracht hat. Du nutzt dafür das Wort immer seriös. Er hat es ganz seriös runtergespielt. Er hat ja hier nicht überdreht. Er hat auch nicht zu sehr aufgedreht. Er hat einfach sein Top-Tennis, sein 2-Plus-Tennis hier runtergespielt. Und Djokovic ist nicht richtig reingekommen. Und da fand ich dann spannend und darum wollte ich den zweiten noch mit ins Boot holen. Wenn wir uns jetzt Anfang des zweiten Satzes angucken, wo Djokovic dann das schnelle Break holt, reinkommt. Ich fand es faszinierend, so in den ersten 2-3 Spielen des zweiten Satzes, welche Körpersprache Djokovic auf einmal hatte, welche Spannung im Oberkörper drin war, wie er in der Lage war, sich dann in diesen Ballwechseln reinzubeißen, reinzulehnen in den Ball. Und das war dann auch relativ schnell wieder weg, nachdem sich Alcaraz das Break zurückgeholt hat. Aber ich glaube, man muss diese beiden Sätze zusammen erzählen, weil sie dahingehend ungewöhnlich waren, dass normalerweise in den Duellen zwischen den beiden schon am Anfang ein bisschen mehr Spannung drin ist, ein bisschen mehr los ist. Aber Alcaraz hat das gestoppt, indem er einfach so locker da und konzentriert durchgegangen ist durch diese ersten Spiele.
Im zweiten Satz fand ich, dass Djokovic am Anfang aggressiver war in diesem zweiten, hat das wichtige Aufschlagspiel nach 0:30 im ersten Aufschlagspiel gewonnen, dann macht er das Break, kann eine ganz lange Rallye gewinnen in der ersten Defensive, kommt da dazwischendurch dann auch gelacht und so und das fand er gut, es gab die ersten Nole-Nole-Sprechchöre, das hat er sich 20 Jahre lang gewünscht, dass er auf einmal Nole-Nole-Sprechchöre bekommt bei den US Open, das war erst das zweite Break, das Carlos Alcaraz im gesamten Turnier hinnehmen musste. Und dann gab es allerdings das Rebreak von Alcaraz bei 1-3. Da gab es einen Ballwechsel, wo Alcaraz einen Passierball gespielt hat, wo er gegen die Laufrichtung von Djokovic gespielt hat und wo er so einfach sein Handgelenk umgeknickt hat, wo man immer noch wieder denkt, der hat dann Schläge drauf mit seiner Spielfreude und mit seiner Kreativität, die einfach unfassbar sind und wo man nicht damit rechnet, dass die in irgendeiner Weise möglich sind.
Ja, mein erster Satz hier im Dokument ist, dass Djokovic in einer gewissen Weise gewöhnlich geworden ist. Also er hat früher davon gelebt, das Ungewöhnliche zu machen. Und das war doch so ein klassisches Grand Slam Halbfinale, was wir von ihm gesehen haben. Er cruiste auf 80-90% durch und dann dreht der Gegner zwischendrin mal auf. Aber hey, Djokovic holt das Ungewöhnliche, das Spektakuläre raus, kann das Niveau immer wieder anziehen und holt sich dann das Break zurück, den Satz zurück, gewinnt das am Ende in 3 oder 4 Sätzen. Und hier war es genau andersrum. Alcaraz hat das Ungewöhnliche machen können und Djokovic konnte es zumindest nicht häufig genug. Und so wird Djokovic halt gegen Alcaraz und gegen Sinner zu einem Tennisspieler und nicht mehr zu dem außergewöhnlichen Tennisspieler, der jetzt über 20 Jahre geworden ist. Und ich glaube, das hat er so ein bisschen vorgeführt bekommen, auch in den Teilen des Matches.
Was mir aufgefallen hat, so, du sagst gewöhnlicher Tennisspieler. Ich meine, Djokovic war in seiner gesamten Karriere kein gewöhnlicher Tennisspieler. Jetzt mit 38 ist er das vielleicht in manchen Fällen. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass Carlos Alcaraz, was das Tempo anging, auch in solchen Rallyes, immer eine Schippe drauflegen konnte. Da musste Novak Djokovic ständig am Limit spielen, um dann in irgendeiner Weise diese Rallyes auch mitzugehen, beziehungsweise auch mal zu dominieren. Und auf der anderen Seite hatte man das Gefühl, dass Carlos Alcaraz jederzeit das Tempo anziehen konnte, um Djokovic dann aus dem Gleichgewicht zu bringen. Solange Djokovic in irgendeiner Weise nur die Bälle tief reingespielt hat, aber nicht mit hohem Tempo, hatte er keine Chance in den Rallyes.
Ja, darauf bezog sich das gewöhnlich auch. Also wir gucken uns mal an, die Defensive von Djokovic ist nicht mehr so gut wie früher. Und das heißt, dass jemand, der offensiv so sicher und so stark und so kreativ ist wie Alcaraz, da durchkommen kann. Und das ist früher nicht unbedingt der Fall gewesen. Ist jetzt nicht so, dass Federer ein viel schlechterer Spieler in der Offensive gewesen ist. Aber wir erinnern uns an die Höchstzeiten. Federer hat extrem hart arbeiten müssen, um durch die Defensive von Djokovic durchzukommen. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Und auf der anderen Seite, Djokovic ist offensiv mittlerweile, zumindest was das Technische angeht, würde ich sagen, besserer Spieler, als er in vielen Zeiten seiner Karriere gewesen ist. Nur kommt er dann seinerseits nicht einfach so permanent durch die Offensive von Alcaraz durch. Der, muss man sagen, hat auch ziemlich gut retourniert. Das war ja ein häufiger Faktor in den letzten 2, 3, 4 großen Matches zwischen den beiden, dass Djokovic ihn da dann immer mit diesem Slice nach außen erwischt hat. Das war jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Alcaraz auf der anderen Seite hat auch ganz okay serviert. Können wir gleich nochmal darauf eingehen. Und so sind so ein bisschen die beiden Voraussetzungen, die bei Djokovic immer da waren, die sind halt nicht mehr in derselben Form gegeben. Und Alcaraz muss nur das Knöpfchen drücken und zieht an und zieht dann davon. Und das haben wir ja selbst bei den Australian Open nicht gesehen vor 8 Monaten. Und jetzt sind wir halt so weit, dass Alcaraz ein Level erreicht hat, an das Djokovic hier zumindest gestern nicht rangekommen ist.
Wir können noch über den Tiebreak sprechen, weil der Tiebreak war auch nochmal richtig bemerkenswert und war richtig unterhaltsam. Es gab im Tiebreak einen Punkt zum 1-2, Stop von Djokovic, Gegenstop von Carlos Alcaraz, der wirklich, wirklich gut war. Djokovic kommt ran mit einem Lob, gewinnt er dann den Punkt. Das war ein überragender Punkt, den er dann gemacht hat. Und trotzdem war er in diesem Tiebreak des dritten Satzes nicht wirklich mit Chancen gesegnet. Er hat den Tiebreak relativ klar verloren, danach ist er dann so ein bisschen zur Bank, hat er sich geschleppt und das fühlte sich dann wirklich wie die Entscheidung an.
Ja, hat er auch gesagt, im dritten war dann die Luft raus und ich musste während des Tiebreaks eben an seine Phase denken, wo er Grand Slam Turniere gewonnen hat, indem er nie einen Fehler in Tiebreaks gemacht hat.
Ja, genau.
Hier kamen sie dann, ne? Klar, lässt sich natürlich jetzt hier auch einfach von meinem Stühlchen sagen, irgendwie, dann mach halt keinen Fehler gegen Alcaraz. Ist natürlich nicht so, aber da, glaube ich, hat sich's dann gezeigt. Das sind die Momente, wo Djokovic früher aufgedreht hat. Und was ich ganz faszinierend fand, war am Ende von Alcaraz so die Aussagen. Ich glaube, es war im On-Court-Interview, wo er gesagt hat, ja, gutes Level von mir, ziemlich gut serviert, versucht richtig physisch zu spielen. Also er hat ja auch nicht gesagt, ich habe überragend gespielt und ich habe fantastisch aufgeschlagen und ich musste alles rausholen. Ich habe das gut gemacht und es war eine Mischung aus Djokovic gibt mir die Fehler, wenn sie da sein müssen und ich drehe auf, wenn es auch sein muss. Und darum hat sich das, glaube ich, dann auch relativ unbefriedigend angefühlt oder relativ normal angefühlt. Das war eben nicht das außergewöhnliche Match zwischen den beiden.
Das war es nicht. Und bevor jetzt in irgendeiner Weise jemand hier sagt, Mensch, wie redet ihr Novak Djokovic runter, der mit 38 da hier so unfassbar gespielt hat? Nein, wir wollen das alles nicht kleinreden, das, was Djokovic geschafft hat. Viermal das Halbfinale erreicht. Philipp hat es eben gesagt, er ist im Moment der drittbeste Spieler auf der Tour. Es ist immer noch der drittbeste Spieler auf der Tour. Aber er hat es auch selber gesagt, bei Grand Slams, an dieser hohen Mauer vorbeizukommen oder über diese hohe Mauer drüber zu kommen mit Alcaraz und Sinner, die man in der Regel hintereinander besiegen muss, das würde ihm wohl nicht mehr gelingen, und er sagt so, bei Best of Three hat er wohl eine bessere Chance, und da möchte ich ihm zustimmen, und das ist kein bisschen Kleinreden von dem, was Novak Djokovic in dieser Saison geleistet hat, vor allen Dingen, was er in den letzten Jahren dann auch noch geleistet hat, und dass er auch im letzten Jahr noch zu einer außergewöhnlichen Leistung imstande war, wie bei den Olympischen Spielen, als er gegen Carlos Alcaraz gewann. Vielleicht ist das nicht mehr in dieser Version möglich, aber er hat hier viermal das Halbfinale erreicht und das mit 38 Jahren. Und er wäre der älteste Finalist bei den US Open gewesen. So ist er nur der zweitälteste Halbfinalist hinter Jimmy Connors. Das Match ist jetzt auch seit 3 Tagen 34 Jahre alt. Hast du das damals eigentlich gesehen? Nee, ne?
Da warst du zu. Nee, da war ich noch ganz jung. Ja. Aber ich will nochmal ganz kurz drauf eingehen. Was bedeutet denn die Aussage von Djokovic? Er hat keinen Bock mehr, Events abseits der Grand Slams zu spielen. Ist ja auch vollkommen okay. Da glaubt aber, dass er sich schlagen kann, will aber nicht antreten. Bei den Grand Slams hat er keine Chance. Ich bin gespannt, wie er das unter einen Hut bekommen will, weil den sehen wir doch jetzt nicht irgendwie. Also in Peking sehen wir den vielleicht, aber wir sehen den doch nicht in Bercy antreten. Ich weiß auch nicht, ob wir den in Turin antreten sehen. Der wird doch jetzt nicht irgendwo Vorbereitungsturniere sich für die Australian Open raussuchen, um einen der beiden da zu schlagen. Also das wird jetzt faszinierend. Nimmt er jetzt wieder eine 4 Monate Pause und bereitet sich ganz spezifisch auf Australien vor? Hofft er, irgendwelche Masters-Turniere im nächsten Frühjahr zu gewinnen? Also so ganz kriege ich seine Aussagen noch nicht zusammen. Ich würde ihm ja zustimmen. Er wird halt denken daran, wie er eben das von dir angesprochene Olympiamatch gewonnen hat. Aber was wird jetzt für die Zukunft von Djokovic? Das finde ich jetzt faszinierend. Er hat ja wohl auch gesagt, in der PK, er will alle 4 Grand Slams nächstes Jahr spielen. Wenn er nur einen davon gewinnt, bin ich mir ziemlich sicher, tritt er sofort ab. Ja, aber genau, was bedeutet es? Glaubst du, wir sehen ihn dieses Jahr nochmal? Also sagen wir mal, bei mehr als einem Turnier.
Also ich könnte mir vorstellen, dass er das, er möchte gerne die Highlights machen. Ich könnte mir vorstellen, dass er die ATP-Finals nochmal mitnehmen wird, weil dafür wird er sich höchstwahrscheinlich qualifizieren. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in Wien auftaucht oder in Basel oder Paris-Bercy, was du gesagt hast. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Vielleicht Shanghai.
Genau, da hat er irgendeinen Vertrag mit. Genau wie Federer kann ich mir vorstellen, dass er da aufläuft, dass er Shanghai Finals spielt. Mehr doch nicht.
Ja, mehr wieder auf gar keinen Fall spielen. Nein, das glaube ich auch nicht. Carlos Alcaraz steht im Finale und er trifft zum dritten Mal hintereinander in einem Grand Slam Finale hier auf Jannik Sinner. Und Jannik Sinner hat gestern gegen Felix Auger-Aliassime gespielt. Und ich bin nach dem ersten Satz ins Bett gegangen und habe jetzt heute Morgen nur noch ein paar Minuten Zusammenfassung gesehen, und dann habe ich mir alles zusammengesucht, noch was geschrieben worden ist. Und da muss man dann auch sagen, okay, das Match ist deutlich anders gelaufen, als man es vielleicht gedacht hatte. Jannik Sinner gegen Auger-Aliassime, 2-1 Bilanz für Auger-Aliassime. Der hatte im Interview vor dem Match dann auch gesagt, ja, das waren allerdings auch andere Zeiten, als ich die 2 Siege geholt habe gegen Jannik Sinner. Was hat er gesagt? Er hat sich stark verbessert. Das ist vielleicht eine Untertreibung des Tages gewesen gestern. Dieser erste Satz ging so, wie man es eigentlich erwartet hatte, mit 6-1 an Jannik Sinner. Auger-Aliassime hat versucht, im ersten Aufschlagspiel aus einem 15-40 dann noch dieses Aufschlagspiel zu holen, aber das Breaking sofort an Sinner, und es war zwischendurch mal etwas längere Aufschlagspiele von Sinner dabei, aber nie, wo ich gedacht habe, das wird jetzt in irgendeiner Weise interessant. Hast du gedacht im ersten Satz, wird nicht interessant?
Ich glaube, wir können uns hier auf die Sätze 2 und 4 konzentrieren.
Ja.
Also,
ja, müssen wir.
Erster ist locker an Sinner gegangen. Dritter, trotz ziemlich unterirdischer Quote beim Aufschlag, ist auch locker an Sinner gegangen. Interessant waren die Sätze 2 und 4, weil wir da gesehen haben, was in der Theorie möglich ist, wenn Sinner nicht ganz am Maximum dran ist und Auger-Aliassime ziemlich nah am Maximum. Ich glaube, über die anderen beiden Sätze können wir hinweggucken, weil es sind exakt die Art von Sätze gewesen, die wir dutzende Male in diesem Jahr von Sinner gesehen haben und was wir ehrlicherweise hier auch erwartet hatten, was ja auch in Kanada, nee, in Cincinnati passiert ist, wo Oje Aliassim einen 6-0-6-2 gegeben hat. Und die Sätze 2 und 4, würde ich sagen, die sind interessant.
Dann lass uns mal die Sätze 2 und 4, beziehungsweise den Satz 2 betrachten, weil der Satz 2 war eine Geschichte, da hat sich Oje Aliassim, und das möchte ich nochmal Referenz ziehen auf Satz 1. Im Satz 1 hat Oje Aliassim versucht, in die Ballwechsel reinzukommen, hat versucht, in irgendeiner Weise Druck aufzubauen, Power aufzubauen. Ist ihm überhaupt nicht gelungen. Und ich habe schon Ende des ersten Satzes gedacht, eigentlich braucht er One-Strike-Tennis. Also eigentlich braucht er den Aufschlag und dann der erste Schlag danach. Der muss eigentlich der entscheidende sein, um den Punkt zu machen. Ansonsten, wenn es in die längere Rallye geht, wird er gegen Sinner keine Chance haben. Und das hat er gemacht ab dem zweiten Satz. Im zweiten Satz hat er seine Aufschlagspiele klar durchgebracht. Und das ist die erste Hausaufgabe, die er machen muss. Da muss er dann seinen besten Kram zeigen. Und im zweiten Satz hat er eine Aufschlagsquote, 76% der ersten Aufschläge drin, 94% der Punkte hat er gemacht, 15 von 16 Punkten hat er über den ersten Aufschlag gemacht. Und das war, glaube ich, eine Geschichte, die unglaublich wichtig war. Dazu hat er 5 von 5 Punkten nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Er hat also einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag abgegeben. Und wenn du in irgendeiner Weise eine Chance haben möchtest gegen Jannik Sinner, das ist erstmal die erste Hausaufgabe, die du machen musst.
Genau, und in dem Satz haben wir dann auch den Oje Aliassim gesehen, den wir gegen Zverev hatten, den wir im Match danach hatten und den wir gegen Dimonor nur selten gesehen haben. Es ist eben dieser Oje Aliassim gewesen, der geschaut hat, dass er fast alles über die Vorhand nimmt, dass er schnell über die Vorhand nimmt, dass er in der Lage ist, sowohl Inside-Out als auch die Linie entlang zu gehen mit der Vorhand, schnell damit zu dominieren, und es ist ihm dann auch gelungen. Und das war wahrscheinlich das Idealszenario für ihn, dass ihm das gelingt, weil das halt auch so effektiv gegen die anderen Gegner gewesen ist, dass er es dann wirklich noch Halbfinale schafft, nach dem ersten Satz, der jetzt nun nicht ideal für ihn gelaufen ist, finde ich Chapeau. Ist bemerkenswert, dass er das hinbekommt. Und ich weiß gar nicht, ob das jemand wie Sinner Sorgen machen muss. Wahrscheinlich nicht, weil meine Güte, passiert halt. Und er gewinnt den Satz ja auch nicht 6-0, er gewinnt ihn 6-3. Trotzdem, trotz dessen, dass er so überragend spielt. Aber das war der Oje Aliassim, der US Open 2025. Da hat er uns besucht. Da haben wir ihn in diesem Halbfinale gesehen. Und es ist beeindruckend, dass er das selbst gegen Sinner durchziehen kann, wenn auch nur für einen Satz. Also das habe ich so nicht erwartet und fand ich beeindruckend.
Wo war der Felix Oje Aliassim die letzten Jahre? Dieser Felix Oje Aliassim, der gegen Zverev so fantastisch gespielt hat, der auch im Achtelfinale fantastisch gespielt hat und der hier in diesem zweiten Satz überragendes Tennis gespielt hat. Wo war der die ganzen Jahre?
Den wieder? Das ist, glaube ich, die relevantere Frage. Und ich hatte schon eben, wenn du das Match eingeführt hast, überlegt, also gut, wir kommen jetzt in die Hallensaison, da hat er natürlich schon überragend in der Vergangenheit gespielt. Er mag Basel oder Wien gewinnen, nur ist der jetzt relevant in den nächsten Monaten? Ist der relevant im nächsten Jahr? Der ist natürlich auf diesem Top-Niveau und Top-Ten-Spieler, aber er ist halt einmal da oben gewesen, hat sich nicht halten können, weil sein Spiel einfach nicht komplex genug war, nicht gut genug war. Schafft das jetzt? Ich bin sehr skeptisch. Ich traue es ihm in der Theorie zu, aber ich bin sehr skeptisch, ob, wenn er New York verlässt, wir das hier nochmal wirklich dauerhaft wiedersehen.
Er muss doch Blut geleckt haben, er muss doch gesehen haben, Leute, ich kann hier wirklich Top 5 Tennis spielen und ich kann hier dann auch die ganz großen Leute rausbringen. Und wie gesagt, das gegen Zverev war jetzt kein Zufall oder das war jetzt nicht auf einer schlechten Leistung von Alexander Zverev begründet oder so. Das hat er ja selber gewonnen und auch das gegen Rublev war ja so überragend gut. Und das hier dann in diesem Satz dann auch nochmal zu zeigen, auch das war eine enorm gute Geschichte. Und Sinner war tatsächlich einfach mal unter Druck und musste seine Aufschlagspiele halten, weil er keinen Zugriff bekam auf den Aufschlag von Felix Auger-Aliassime. Und das ging bis zum 3-4 gut. Und dann bei 3-5 oder beim 3-4 hatte das Aufschlagspiel von Jannik Sinner, spielte Auger-Aliassime ein überragendes Return-Spiel. Dazu kam dann noch eine schlechte Aufschlagquote von Sinner im zweiten Satz, nur 45-40%. Ja, und dann kam das Break zustande und dann hat er zu null ausserviert und dieses Match auf ein 1-1 gebracht. Und mein Kollege Paul Häuser darf jetzt 200 Liegestütze heute machen, habe ich gehört.
Okay. Hat er gedacht, dass er keinen Satz verliert, oder?
Genau, er hat gesagt, pro Satz, den Auger-Aliassime gewinnt, macht er 200 Liegestütze.
Na gut. Also, bei Sky laufen nur schöne Menschen rum. Gibt schon Grund, warum sie schön sind. Wird auch der Sport dazu gehören.
Und ich laufe da rum.
Du kannst dich halt auch einfach mit einbezogen fühlen.
Ja. Der dritte Satz, war dann deutlich spannender. Trotzdem auch hier wieder so eine Geschichte, wie wir im ersten Satz gesehen haben oder wie wir so häufig von Sinner sehen, dass er so eine versteckte Dominanz hat. Ja, er hat nicht unbedingt jedes Aufschlagspiel überragend gehalten, aber er hat es so gehalten, dass er dann auch Auger-Aliassime dann immer wieder unter Druck setzen konnte. Er hat sich beim 1-0 schon Breakball erarbeitet, auch das 2-2, da musste Auger-Aliassime über 30 und dann beim Stand von 3-2 holte er sich das Break und dieses Break hat er dann transportiert. Er hätte es noch 6-2 gewinnen können, er hatte noch einen Satz bei 5-2, aber hier in diesem Satz hat er dann deutlich mal gemacht, dass er hier nicht gewillt ist, Auger-Aliassime irgendwie nochmal schnuppern zu lassen an einem Sieg. Und auch hier fällt mir auf, dass Sinner mit dem Aufschlag heute gehadert hat, nur 40% Aufschlagquote im dritten Satz, aber er hat halt die Punkte über den Aufschlag gemacht, hat nur 5 Punkte abgegeben bei eigenem Aufschlag und hat Auger-Aliassime überhaupt nicht reingelassen.
Ja, und da hat er dann halt auch natürlich die Art von Tennis gespielt, die ihn zu so einem überragenden Hardcore-Spieler gemacht hat. Und es ist einfach dieses sehr geradlinige Tennis, vor allem die Linien entlang. Das hört sich immer so einfach an, ist aber ungefähr das Schwerste, was man im Tennis machen kann. Konstant mit Präzision die Linien entlang gehen. Und das kann er. Er kann dieses hohe Niveau halten. Ist ja nicht so, dass Auger-Aliassime ihm da jetzt irgendwie kein Tempo gibt. Auger-Aliassime hat vielleicht mit das höchste Tempo gerade auf der Vorhand, aber Sinner sitzt dann da locker wie auf einem Pferd und zieht halt, also so locker man auf einem Pferd sitzen kann, zieht es dann halt da durch irgendwie seine, weiß ich, 20 Zentimeter hinter der Grundlinie. Und das ist ja dann das Beeindruckende, diese Art von Tennis, wo Sinner einfach alles absorbiert, was kommt und dann rhythmisch zurückkippt und gerne eben die Linien entlang. Und das hat man dann in der Phase gesehen und das ist ja auch der Sinner, der jetzt bei diesen US Open nicht so häufig aufgetaucht ist. Die Form ist nicht so überragend, aber das Grundniveau ist halt immer noch höher als alles andere, was im Herrentennis gibt.
Der vierte Satz war dann der spannende, der aufregende Satz. Auch hier fing es an, dass Auger-Aliassime um seinen Aufschlag kämpfen musste, um über Einstand gehen musste. Dann bei 1-1 hat er den Breakball schon gehabt, 2 Breakbälle sogar gehabt, das konnte Sinner halten. Er musste selber wieder über Einstand, 3 ganz enge Aufschlagspiele. Und vielleicht der Punkt, der dieses Match entschieden hat, auch wenn Auger-Aliassime danach nochmal 2 Breakbälle hatte. Das war, als er 30-40 hatte und Sinner einen in der Defensive war und einen unglaublichen Defensivschlag kurz hinters Netz setzte, unerreichbar für Auger-Aliassime. Der musste schon fast doof lachen, weil er diesen Ball nicht erwartet hat. Damit hat Sinner den ersten Breakball abgewehrt. Ich bin sehr gespannt, wie es gelaufen wäre, hätte Auger-Aliassime früh im vierten Satz das Break gemacht, weil er hatte die Breakchancen. 5 Breakchancen in den ersten beiden Aufschlagspielen. Und dass Sinner die gehalten hat, das hat uns davon abgehalten, einen fünften Satz zu erleben. Und vor allen Dingen hätte uns das davon abgehalten, eventuell zu sehen, ob Sinner wirklich körperliche Probleme hat. Weil er hat am Ende durchaus gepumpt und sich nicht mehr zu 100% gut bewegt.
Ja, hat sie ja auch behandeln lassen. Ich meine, nach dem zweiten Satz, ich gucke es gleich nochmal nach, ich hatte es mir aufgeschrieben.
Ja, zweiter, hat sie wohl Probleme im Bauchbereich.
Genau, hat dann aber hinter dem Match hinterher gesagt, nee, ist nicht wirklich was. Würde ich jetzt natürlich nach dem Grand Slam Halbfinale auch sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nichts ist, aber er wird sich nicht hinstellen und sagen vor dem Alcaraz-Match, ja, okay, ich habe halt echt Probleme. Es ist halt... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, jetzt muss ich zu meinen Notizen zurück. Warte, so, okay. ja, du hattest diese eine Szene beschrieben, ne? Und ich hatte es ist ein Schimpfwort schon fast, aber so ist es ja, dieses roboterhafte Tennis von Sinner beschrieben. Und das war halt einfach mal komplett improvisiert aus dem Handgelenk rübergeschoben, übers Netz einen Winkel hinbekommen, den, ja, der für keinen dann mehr zu kontern ist. Und das Grinsen von Ogier Aliassime beschrieben. Er wusste natürlich am Ende auch, dass er das Match höchstwahrscheinlich nicht gewinnt. Es wäre wirklich super spannend gewesen, hätte er sich das Break hier geholt, hätte er durchservieren können, so dass er in Fünften geht. Ich glaube auch, dass er es geschafft hätte. Ich glaube nicht, dass er ihn gewonnen hätte. Aber es ist schon faszinierend, dass ihm das gelungen ist, hier über die Vorhand so einen Druck aufzubauen, dass selbst Sinner ein bisschen in Gefahr gekommen ist. Und wir können ja einfach sagen, das Match ist anscheinend ja wirklich um einiges unterhaltsamer in seiner Gänze gewesen, als wir es erwartet hatten, und ich vermute die allermeisten anderen auch.
Ja, also ich glaube, das, wie gesagt, das hat niemand erwartet, dass dieses Match so spannend wird. 2-2, 5 Breakbälle zu diesem Zeitpunkt hatte dann Sinner abgewehrt, und dort konnte er dann das Break danach machen, und da war die Entscheidung, lag dann in der Luft, und die Entscheidung kam dann auch. Sinner hatte dann keine Probleme mehr bei eigenem Aufschlag, servierte dann zum 6-4 durch und konnte dann am Ende dieses Match in 4 Sätzen gewinnen. Aber wir müssen dann auch sagen, wenn wir am Ende auf dieses Turnier zurückgucken, Felix Auger-Aliassime ist die große positive Überraschung dieses Turniers. Was für ein Turnier, was er gespielt hat hier in diesen 14 Tagen.
Ja, ich hatte Djokovic schon aufs Treppchen gestellt für die Saison, aber ich glaube, hier fürs Turnier können wir sagen, oder Aliassime war der dritte Spieler, der hier halt die Geschichten gesetzt hat, das drittbeste Spiel geliefert hat oder am drittbesten gespielt hat. Und ja, es war ein wirklich gutes Turnier. Ich bin wirklich sehr vorsichtig nach den Erfahrungen der letzten Jahre, ob das jetzt irgendwas bedeutet oder ob das halt irgendwie so ein fast Zufall war. Ich glaube halt auch nicht, dass es bei ihm irgendwie am Einsatz scheitert. Das ist ja nämlich ein sehr braver, anständiger, strebsamer junger Herr, der ich glaube, wirklich alles probieren wird. Ist halt die Frage, reicht's? Denn das Problem an seinem Spiel ist ja einfach, diese Rückhand ist nicht gut genug. Die ist häufig eine Reinschieberückhand. Ich weiß nicht, ob er da was ändern kann, ob er da sowas anders machen kann. Sein Return ist häufig auch nicht gut genug. Ist halt echt ein bisschen mechanischer Spieler, dem so das Besondere abgeht. Und vielleicht steigt er wieder in die Top 10 auf, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht so als Gegenspieler für Sinner und Alcaraz zum Beispiel.
Nee, es ist, also ich glaube, seine große Zeit kommt jetzt, weil diese Hartplätze in Asien werden ihm liegen, die Hartplätze in der Halle werden ihm natürlich liegen, weil in der Halle hat er bislang seine größten Erfolge gefeiert, und ich glaube auch, dass er Richtung Australien was machen kann, und ich bin relativ überzeugt davon, dass er in die Top 10 zurückkehrt. Er ist jetzt auf Platz 13 in der Weltrangliste, dadurch, dass jetzt wirklich seine Zeit anfängt. Aber das würde ich halt gern häufiger sehen von Felix Auger-Aliassime. Also,
ach, er auch.
Ja, wir haben in den ganzen Jahren haben wir immer gesagt, der hat so ein Talent, aber er ist so stagniert mit seinen Leistungen, weil das war ja etwas, was wirklich bemerkenswert war. Der ist sehr früh in die Weltspitze aufgestiegen, und wir haben schon gedacht, ja, der hat alles, was einen besonderen Spieler ausmacht und so. Und dass er da überhaupt kein Level hinzugewonnen hat. Das war ja etwas, was dann vielleicht auch seine Fans so ein bisschen frustriert hat. Aber das hier, diese Woche oder diese 10 Tage, das ist ein Mittel und ein Weg, wie er dann auch in Zukunft Erfolg haben kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn am Ende des Jahres in den Top 10 erleben werden. Wir erleben zum dritten Mal hintereinander jetzt Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Wir müssen gucken, ob Jannik Sinner fit ist. Und ansonsten, glaube ich, können wir uns wieder auf ein richtig gutes Spiel freuen, weil beide sind nicht unbedingt beeinträchtigt, was das körperlich angeht, beziehungsweise sie mussten keine anstrengenden Matches haben.
Ja, und das Interessante ist ja jetzt einfach, wir hatten die beiden Grand Slam Finals und wir hatten das, okay, nur über 5 Spiele stattgefundene Finale von Cincinnati. Ich hatte das Gefühl, dass Alcaraz hier wirklich auf einer Mission reingekommen ist, hat noch keinen Satz aufgegeben. Ich glaube, es hat noch keiner in der Open Era bei den Herren das Turnier ohne Satzverlust gewonnen. Mhm. Er ist besser im Moment oder spielt besser als Sinner. Sinner ist der bessere Hardcourt-Spieler, hat ja seit Ewigkeiten nicht mehr bei einem Hardcourt-Grand Slam verloren. Also das wird schon interessant. Es wird vermutlich wieder sehr viel vom Aufschlag von Sinner abhängen. Ich glaube, wenn der hier nur 50% reinbekommt, wird den Alcaraz ziemlich locker abziehen. Wenn er aber eine relativ hohe Quote, lass sie um die 60 plus sein, dann halte ich es für eine offene Geschichte. Aber ich glaube, Alcaraz geht hier als leichter Favorit rein, nach dem, was wir gesehen haben über die letzten beiden Wochen.
Jannik Sinner ist der vierte Mann in der Open Era, der alle vier Grand Slam Finals erreicht. 1969 Rod Laver, Roger Federer 2006, 2007 und 2009. Was für ein Jahr. Oder was für Jahre. Novak Djokovic 2015, 2021 und 2023. Er hat es mit 36 einfach nochmal geschafft, alle vier Grand Slam Finals zu erreichen. Diesmal alle vier Grand Slam Halbfinals. Und Jannik Sinner jetzt in diesem Jahr alle vier Grand Slam Finals erreicht. Und wir schauen, ob Jannik Sinner seinen dritten Grand Slam in diesem Jahr holt oder ob Carlos Alcaraz wieder auf 2-2 ausgleichen kann, so wie im letzten Jahr, auch wenn letztes Jahr die Grand Slams ein bisschen anders verteilt waren. Ein Match haben wir noch vom gestrigen Abend. Aaron Routcliffe und Gabi Dabrowski haben ihren zweiten Grand Slam zusammen gewonnen. Zum zweiten Mal die US Open nach 2023. Sie haben im Finale gegen Taylor Townsend und Katerina Siniakova in zwei Sätzen gewonnen. Siniakova und Townsend standen beide ein bisschen neben sich. Siniakova hat ganz, ganz schlecht aufgeschlagen. Townsend hat zwischendurch einfachste Bälle ins Netz gelegt. Und ich muss dann auch ganz ehrlich zugeben, ich habe so eine kleine Schwäche für Routcliffe und Dabrowski, die so komplett unprätentiös hier auf dem Platz sind. Und Routcliffe sieht immer so ein kleines bisschen aus, als würde sie sich auf der Bank gleich ein Latte Macchiato bestellen und wäre in einem Café, weil sie immer so die Beine übereinander schlägt, wenn sie da auf der Bank sitzt. Sehr, sehr lustiges, sehr, sehr lustiges Doppel, und dass die beiden hier ihren zweiten Grand Slam gewonnen haben, das fand ich auch eine coole Geschichte.
Du meinst, wir sind die Ost-Westfälin und eine Tennisspielerin.
Ja, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Mhm. Ich komme aus Bielefeld.
Vielleicht wird ja eine Bürgermeisterin von Bielefeld. Ja, ich meine, die beiden leben vom Aufschlag, vom schnellen Tennis. Ich habe nicht gedacht, dass sie das Match gewinnen. Sie haben es geschafft, sind halt auch beim Aufschlag kaum in Gefahr gekommen oder selten in Gefahr gekommen. Und du hast schon beschrieben, was bei Siniakova los war. Von der hängt natürlich viel ab, weil sie die stabilere von Siniakova gegen Townsend ist. Townsend ist fürs Besondere zuständig. Siniakova bereitet das Grundniveau oder stellt das zur Verfügung, und wenn es bei ihr wackelt, dann wackelt halt gleich die ganze Kombo, und sie sind nicht so Aufschlagsmonster wie Dabrowski. Routcliffe, hab's nicht gedacht, dass die schaffen, trotzdem natürlich coole Geschichte, und Grüße nach Ostwestfalen.
Routcliffe selber auch in Kanada geboren ist, und bis 2015 hat sie für Kanada gespielt, und dann hat sie erst die Staatsbürgerschaft gewechselt nach Neuseeland und hat mit Gabi Dabrowski ihre größten Erfolge gefeiert, hat allerdings auch mit Jelena Ostapenko zum Beispiel einen Titel geholt. Also mit ihren 30 Jahren hat sie sich jetzt ein ziemlich gutes Karriereportfolio aufgebaut und jetzt, wie gesagt, zwei Grand Slams. Heute Abend werden wir erst das Herren-Doppelfinale erleben. Heute werden wir erst Horacio Ceballos und Marcel Granollers gesehen gegen Joe Salisbury und Neil Skupski ab 18 Uhr und ab 22 Uhr dann Arina Sabalenka gegen Amanda Nisimova. Wusstest du, dass Arina Sabalenka gegen Amanda Nisimova ein Head-to-Head von 3-6 hat? Das wusstest du, ja? Bestimmt.
Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, weil sie bei den French Open ja das erste Mal aufeinander getroffen sind. Und da hatte Anisimova ja auch einen überragend guten ersten Satz gespielt, den dann Sabalenka noch gezogen hatte. Und in dem Kontext hat man darüber gesprochen, weil sie schon länger nicht gegeneinander gespielt hatten. Vor allem so die Phase, in der Sabalenka wirklich dominant geworden ist. Und darum war es ja so faszinierend, dann ihr Wimbledon-Rematch zu sehen und wie sich da dann Anisimova gesteigert hat. Und sie spielt aus meiner Sicht noch besser, als sie es in Wimbledon tut und oder getan hat. Und dann habe ich so gespannt auf das Match heute Abend zwischen den beiden.
Wusstest du, dass es eine Spielerin gibt, gegen die Sabalenka noch eine schlechtere Bilanz hat als 3-6? Ich habe es gestern nachgeguckt.
Also noch mehr insgesamt, also schlechter oder noch mehr Matches gespielt hat?
Eine 2-6 Bilanz.
Überlegt, wer das denn sein könnte, fällt mir jetzt aber niemand ein.
Ich glaube auch nicht, dass das darauf Donna Vekic.
Aha, okay. Ähnliche Spielerin, muss man natürlich sagen.
Donna Vekic hat eine 6-2 Bilanz gegen Arina Sabalenka, und dann gab es noch, ich glaube, Coco Gauff hat eine 6-5 Bilanz, und was habe ich gestern noch rausgesucht?
Swiatek
5-8 Bilanz, und gegen Simona Halep 2-3. Gegen Serena hat sie einmal gespielt, hat sie einmal verloren. Ja, das sind die schwächsten Bilanzen von Aryna Sabalenka, aber 2-6 gegen Donna Vekic wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen. Du glaubst Anisimova in 3?
Ja.
Ich sag Sabalenka in 3. Wir werden heute Nacht noch den Podcast dazu aufnehmen und dann gibt es morgen den letzten Podcast dann zum Herrenfinale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.